Hallo, auch von mir. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mich selber auch sehr herausfordert. Also alles, was ich sagen werde, ich gehe ein bisschen zurück wegen den Boxen, alles, was ich sagen werde, spricht genauso zu mir. Und das sind Dinge, die mich auch in letzter Zeit sehr beschäftigen. Und genau, ich hoffe, dass Gott zu euch spricht. Ich hoffe aber auch, dass er zu mir spricht und dass in mir weiter arbeitet. Ich weiß nicht, was ihr für Erwartungen habt an so eine Predigt. Wenn ich jetzt hier stehe und predige, vielleicht erwartet ihr, dass hier heute auftankt. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich festgestellt, es geht heute nicht darum, dass hier jemand auftankt. Es geht auch gar nicht um euch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn ihr hinkommt und eine Predigt hört und es geht nicht um euch. Es geht nicht um dich, es geht nicht um Auftanken. Wenn jemand auftanken will, dann gibt es jemand, wo er das kann. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ihr wisst, ich bin nicht Jesus. Jase ist nicht Jesus, das Lobpreisteam ist nicht Jesus. Der lebt in uns allen. Aber wir sind nicht diejenigen, zu denen ihr kommt, die euch Ruhe schenken. Das ist Jesus. Erich und Harry sind übrigens auch nicht Jesus. Er ist derjenige, der uns Ruhe schenken kann. Heute geht es nicht um dich. Wenn du Christ bist, geht es dabei auch nicht um dich. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet und ob euch das jetzt schockt. Das ist etwas, was in meinem Herzen kämpft. Wenn ich Christ bin, geht es dabei nicht um mich. Und ich will euch erklären, wieso ich das denke. Es geht beim Christsein darum, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und es geht darum, Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. Ihr wisst, das ist das wichtigste Gebot, sagt Jesus. Man mag sagen, da steht ja aber auch, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber ich glaube, dass sich selbst zu lieben, das müssen wir alle nicht lernen, das können wir schon. Weil ansonsten würde uns das nicht ärgern, wenn es nicht mehr um uns geht, sondern um andere. Wenn wir uns selbst nicht lieben würden, würden wir sagen, hey, das ist egal, dann kann ich halt die anderen lieben. Aber wenn wir uns selber lieben, dann kann es sein, dass es in uns rebelliert, wenn wir die anderen lieben sollen, wenn wir Gott an erste Stelle setzen sollen, wenn wir andere an erste Stelle setzen sollen. Das ist ein Zeichen, dass wir uns selbst schon lieben und dann ist die Liebe zu den anderen auch erstmal da. Erstmal wichtig. Und ich möchte euch am Beispiel erklären, wieso ich denke, dass es beim Christsein nicht um mich geht. Ihr wisst, Erika und ich sind verlobt und werden nächstes Jahr heiraten. Und wir sehen uns einmal die Woche ungefähr, unterm Wochenende. Und wenn ich zu Erika komme, ist es meistens so, dass sie eingekauft hat und dann kochen wir was zusammen. Und manchmal habe ich Probleme mit Verspannungen und sie massiert mich. Und ich kann Erika mit dem Computer helfen und ich kann Erika helfen, wenn ihr Fahrrad kaputt ist. Aber wenn wir jetzt erwarten, Erika und ich, dass wir dafür da sind, diese Dinge zu machen. Wenn ich erwarte, Erika kauft Essen ein und dafür ist sie da. Wenn ich erwarte, Erika massiert mich, wenn ich verspannt bin. Wenn sie erwartet, ich repariere ihre Sachen und kümmere mich um den Computer. Und das sind jetzt sehr alltägliche Beispiele. Es gibt aber mehr. Wenn es uns schlecht geht, sind wir füreinander da. Aber wenn ich jetzt eine Beziehung pflege mit Erika, mit dem Gedanken, ich will eine Person haben, die für mich da ist, wenn es mir schlecht geht. Und wenn Erika das Gleiche macht, dann führen wir eine Geschäftsbeziehung. Dann führen wir eine Beziehung, wo jeder sich um sich selber dreht und hofft und guckt, was kann der andere mir geben. Und das ist nicht gut für Liebe. Liebe ist nicht, was kann ich haben, weil dann liebt man nur sich selbst und nicht den anderen. Liebe ist, wenn ich sage, oh, dein Computer ist kaputt, komm, ich helfe dir. Oh, du bist verspannt? Komm, ich massiere dich. Oh, dir geht's schlecht? Komm, ich nehme dich in den Arm, lass uns darüber reden und gucken, wie wir damit weitermachen können. Das ist Liebe. Liebe ist das, wenn ich mich an den anderen verschenke. Und in der Beziehung zu Gott ist es das Gleiche. Wenn ich mich an Gott verschenke, dann braucht es mir nicht mehr um mich gehen, weil ich verschenke mich an Gott. Ich verschenke mich an die Menschen um mich herum. Und dabei muss ich sagen, okay, es geht nicht mehr um mich. Und die Frage ist, die ich mir stelle, die in meinem Herzen kämpft und möglicherweise auch in euren, wenn ich solche Aussagen treffe, was ist dann mit mir? Komme ich jetzt zu kurz? Und ich bin mir sicher, dass die Antwort nein ist. Wenn wir uns verschenken, kommen wir nicht zu kurz. Jesus ist derjenige, der uns liebt. Und er kann diese Liebe, die ich gerade beschrieben habe, die sich ohne Bedingung an jemanden verschenkt und nicht erwartet, was kriege ich dafür, sondern ich verschenke mich einfach. Jesus ist der, der diese Liebe perfektioniert. Wir werden das niemals vollständig hinbekommen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, wie Jesus uns liebt. Wir werden niemals bedingungslos lieben können, niemals es schaffen, dass es uns nicht mehr um uns geht. Aber Jesus kann das. Und Jesus hat es gemacht. Wenn wir untreu gegenüber Jesus sind, ändert das nichts an seiner Treue zu uns. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wir kommen nicht zu kurz. Weil auch wenn es beim Christsein nicht um uns geht, Gott geht es um uns. Gott geht es um jeden Einzelnen von euch. Und deswegen, weil wir nicht zu kurz kommen werden, darf es uns auch um andere gehen. Das Risiko liegt also nicht auf unserer Seite, weil Gott lässt uns nicht zu kurz kommen. Die Frage, die bleibt, ist, ob wir dieser bedingungslosen Liebe Gottes vertrauen. Glauben wir, dass Gott uns bedingungslos liebt? Und sind wir bereit, uns in dieser Liebe fallen zu lassen und zu sagen, okay Gott, du kümmerst dich um mich. Ich brauche mich nicht mehr um mich kümmern. Ich lege mein Ego ab und kümmere mich um das, was dir wichtig ist, weil du dich um das kümmerst, was mir wichtig ist. Und wenn du diese Beziehung zu Gott schon hast, dann geht es heute deswegen nicht mehr um dich, weil du bist gerettet. Worum geht's? Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Wir sind das Licht der Welt, nicht weil wir toll sind, sondern weil der in uns wohnt, der das Licht ist. Und deswegen leuchten wir für die Welt. Um wen geht es heute also? Es geht um die, die das noch nicht wissen, die das noch nicht kennen, die noch im Dunkeln wandern. Es geht um die, die einen Durst in ihrem Herzen nach bedingungsloser Liebe haben. Es geht um die, die einen Sinn in ihrem Leben suchen. Es geht um die, die sich selbst nicht vergeben können, die anderen nicht vergeben können, die in Zorn, Süchten und Sünde gefangen sind. Es geht um unsere Freunde, um unsere Nachbarn, um unsere Familienmitglieder, die Gott noch nicht kennen. Die nicht wissen, dass da jemand ist, der sie bedingungslos liebt und alles für sie gegeben hat, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Mir war das wichtig, das zu sagen als Einleitung für das, was heute das eigentliche Thema ist. Das eigentliche Thema ist, wie können wir jetzt leuchten, wie können wir diese Menschen erreichen? Weil Gott geht es um uns, uns kann es jetzt um andere gehen. Ich möchte euch reinnehmen in etwas, was Paulus erlebt hat, wo wir dann ein bisschen sehen können, wie kann man das jetzt machen. Ihr wisst, Paulus ist von Gott berufen worden, in der ganzen Welt Gott bekannt zu machen. Und dann war er in einer Stadt, wo die Menschen das nicht so gut fanden. Das ist ihm sehr regelmäßig passiert, aber in der einen Stadt wurde er dann verjagt. Er musste fliehen. Hatte ein paar Begleiter dabei, die sind zurückgeblieben. Und dann ist er schon mal irgendwie alleine nach Athen gegangen. Und die anderen sollten dann irgendwann nachkommen. Und Paulus läuft so durch Athen und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Athen damals aufgebaut war. Athen war eine Stadt, die bekannt dafür war, dass dort viele Philosophen waren, dass dort die intellektuelle Elite der griechischen Welt rumlief und dass dort die Götter verehrt wurden. In Athen gab es zu der Zeit ungefähr 3000 Altäre. 3000, das ist so viel wie Kachtenhausen, Ehlenbruch und Orsen Einwohner haben zusammen. Und so viele Altäre waren da. Und Paulus lief durch die Straßen und guckte sich das an. Und in der Bibel steht, Paulus war erschüttert. Was er da alles gesehen hat, das sind Dinge, die wir heute bestaunen können. Die Akropolis, eine Riesenstatue der Athene, die den Schiffen auf dem Meer den Weg nach Athen gezeigt hat, weil die Sonne sich daran gespiegelt hat. Sie wussten, da wo die Sonne sich spiegelt, da ist Athen. Und Paulus läuft durch die Straßen und sieht diese Altäre und er sieht, das sind Orte, wo Menschen versklavt werden von Göttern, die nicht Gott sind, die sie gefangen nehmen. Und er sieht und es erschüttert ihn im Herzen. Und die Frage, die ich jetzt uns stelle heute, ist, sind wir erschüttert von dem, wie es unseren Mitmenschen geht? Sind wir erschüttert davon, dass unsere Nachbarn und Freunde Sinn darin suchen, wo keiner zu finden ist? Sind wir erschüttert, dass sie gefangen sind in Ängsten, Süchten, Zweifel, Selbstzweifel? Sind wir erschüttert davon, dass es so viel Depression in Deutschland gibt? Sind wir erschüttert, dass die Menschen in unserem Umfeld nicht mit uns im Himmel sein werden? Paulus ist das. Und Paulus läuft los. Er stellt sich in die Synagoge und fängt an zu predigen. Aber nicht nur das, er läuft durch die Stadt und er ringt darum, wie kann ich jetzt Menschen erreichen in dieser Stadt? Und guckt sich die Stadt an und sieht Altäre und Altäre und Altäre. Und Paulus studiert die Denkweise. Er guckt, was sind das für Menschen, die hier leben? Diese Dichter, Denker, Götzenverehrer, was sind das für Menschen? Was beschäftigt die? Und er stellt all das fest, was ich eben über Athen gesagt habe. Er sieht, wow, da sind so viele Götter und sie denken nach. Es gibt so viele Philosophenschulen und das ist auch etwas, was wir uns als ersten Schritt vornehmen könnten, dass wir schauen, wo stehen eigentlich die Leute in unserem Bekanntenkreis? Was beschäftigt sie? Was ist das, wo sie sich Fragen stellen in ihrem Leben? Wir können schon hingehen und sagen, hey, Jesus liebt dich, du musst jetzt umkehren. Oder wir schauen, was beschäftigt die? Wo kann ich ihn packen? Wo ist das, wo er gerade Jesus braucht? Wo ist das, wo Gott ihm heute begegnen kann? Paulus macht das und er guckt sich ganz genau um. Dann findet Paulus einen Ort. Das ist der Marktplatz. Und der Marktplatz ist nicht so wie heute, dass da die Leute einfach drüber laufen und zweimal die Woche wird da Gemüse verkauft. Sondern der Marktplatz in Athen war der Ort, wo alle Leute, die dachten, sie haben irgendwas verstanden, sich hingestellt haben und das allen erzählt haben. Das ist etwas, was die Kultur in Athen ziemlich gut beschreibt. Die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Und Paulus geht an den Ort, wo genau das passiert, wo die Menschen die neuesten Ideen austauschen und sich darüber unterhalten. Und als wir das vorbereitet haben, diese Predigt, haben wir überlegt, was sind das für Orte heute, wo die Menschen empfänglich sind für so etwas. Paulus ist dahin gegangen, wo die Menschen empfänglich waren. Wo sind heute unsere Freunde, Bekannten, Nachbarn empfänglich für die Botschaft von Gott? Und Marcel sagte, in einer gemütlichen Runde bei ein paar Bier. Da sind Leute empfänglich. Das habe ich auch erlebt. Wenn man auf einer Party ist und alle so ein bisschen angetrunken sind, dann kommt man viel leichter ins Gespräch über solche Sachen. Oder wenn Leute sowieso diskutieren. Bei uns in der Firma gab es mal, dass dann, ja, also ich weiß nicht, so mit Christentum kann ich nicht so viel anfangen. 10 Gebote finde ich aber gut. Und wenn man dann mal raushaut, es geht gar nicht um die Gebote, sondern um eine Beziehung zu Gott. So, was? Such diese Orte, wo die Menschen empfänglich sind. Was ist der Marktplatz für eure Leute? Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist. Ich kenne das so, dass das bei Männern so ist, wenn sie ein bisschen angeheitert sind oder wenn das oder wenn sie sowieso in so einer Philosophierstimmung sind. Ich kann keine Beispiele für Frauen geben, sorry. Aber da müsst ihr einfach kreativ werden. Paulus war kreativ, hat den Marktplatz gesucht. Und ein Punkt ist noch, wenn wir sehen, dass Leute Probleme haben, dann können wir für sie beten. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gemacht. Also ich habe schon Leuten gesagt, hey, ich bete für dich. Aber was ich gehört habe, ist, dass das Gebet live, wenn man sich mit denen irgendwo zurückzieht und dann live für sie betet, dass das echt was mit Leuten macht. Aber ihr könnt auch alle selber nachdenken. Der Heilige Geist lebt in euch. Und er kann euch die Momente zeigen, wo es dran ist, etwas zu machen. Er kann euch darauf stoßen, wo ist jetzt der Ort, wo ich Menschen begegnen kann. Und was dann bei Paulus passiert, da kommen ein paar Leute, die irgendwie besonders schlau sind, so Philosophen, und die sagen dann, oh, das ist interessant, was du da erzählst, komm mal mit. Und die nehmen ihn mit vor den Rat der Philosophen. Areopag, das ist so ein Hügel gewesen und dann war davor so eine Halle und alle, die irgendwie schlau waren, waren in diesem Rat der Philosophen und dann sollte Paulus das da nochmal erzählen, wo so die philosophische und religiöse Elite war. Und ich werde einmal vorlesen, was Paulus dann gesagt hat. Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Die Rede geht noch ein ganzes Stück weiter, aber was ich euch sagen möchte, finden wir schon in diesem Teil. Paulus greift eine Frage auf, die sich die Leute wirklich stellen. Die Leute fragen sich, haben wir jetzt alle Götter berücksichtigt? Haben wir jetzt alles richtig gemacht? Sind wir jetzt fertig? Vielleicht nicht. Lass uns noch einen Altar bauen für den unbekannten Gott. Vielleicht haben wir einen vergessen. Und sie fragen sich, wer ist dieser unbekannte Gott? Wer ist der? Also die hatten irgendwie so ein, da fehlt noch was. Irgendwas ist noch nicht vollständig. Und sie hatten diese Frage, wer ist das? Und Paulus sagt, ich erzähle euch jetzt von dem. Ich stelle euch den jetzt vor. Und was wir für uns heute daraus lernen können, ist, dass wir Menschen mit den Fragen begegnen, die sie haben. Paulus hat gesehen, diese Menschen hatten die Frage, wer ist dieser unbekannte Gott? Haben wir ihn vergessen? Und er ist da hingegangen und hat gesagt, ich beantworte euch jetzt diese Frage. Und wenn wir die Menschen kennen, dann können wir wissen, was diese Frage ist. Und durch den Heiligen Geist in uns können wir auch wissen, was die Fragen der Menschen sind, weil er kann uns darauf hinweisen. Und deswegen, lass uns aufgreifen, wenn wir im Gespräch sind, was die Leute wirklich beschäftigt. Und lass uns die Begegnung, wo wir das hoffen, im Gebet vorbereiten. Willi hat eben Werbung für Gebet gemacht, das ist wichtig. Lass uns beten für die Leute in unserem Umfeld. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir eine Gelegenheit suchen, Menschen für Gott zu gewinnen, dann lass uns uns selber auch im Gebet darauf vorbereiten. Wenn wir regelmäßig dafür beten, das ist das, was ich gerade übe, dann haben wir auch mehr einen Blick dafür, wann ist jetzt so eine Situation. Weil oft sind wir so in unserem Alltagstrott oder bin ich so in meinem Alltagstrott, dass ich gar nicht darauf achte. Aber wenn man regelmäßig dafür betet, kann Gott mir das aufs Herz legen und dadurch, dass ich mich damit beschäftige, wird es mir auch immer wichtiger. Wichtig ist mir dabei noch zu sagen, lass uns keine Beziehungen aufbauen, weil wir Bekehrungsopfer suchen. Lass uns Beziehungen zu Menschen pflegen, weil wir die Menschen lieben. Und wir sind ein Licht, auch wenn sie sich noch nicht nach einem halben Jahr bekehren oder so. Lass uns unser Licht leuchten lassen für die Menschen. Am Ende in der Geschichte von Paulus geht ein kleiner Haufen Leute mit ihm mit. Das, was sonst bei Paulus passiert ist, wird irgendwie spektakulärer beschrieben. Ja, und irgendwie ganz viele Menschen haben sich bekehrt. Da steht Dionysius, Damaris und noch ein paar andere sind mit Paulus mitgegangen. Aber lass uns nicht die kleine Frucht verachten. Denn das, was da passiert ist, hat lange Auswirkungen gehabt. Dionysius, der da namentlich erwähnt wird, steht in Geschichtsbüchern, war der erste Bischof, der erste Gemeindeleiter in Athen. Das, was Paulus da gemacht hat, das hatte Auswirkungen für die Ewigkeit. Ich möchte einmal zusammenfassen, was wir jetzt machen können. Angefangen mit der Frage, sind wir erschüttert von dem, was mit den Menschen in unserem Umfeld passiert? Macht es uns was aus, wenn sie verloren gehen, wenn es ihnen schlecht geht? Dann geht es darum, Menschen kennenzulernen, Menschen in unserem Umfeld immer besser kennenzulernen, auf eine tiefe Art kennenzulernen, wissen, was sie beschäftigt und was sind ihre Probleme in ihrem Leben, aber was finden sie auch gut? Und dann den Marktplatz suchen. Was ist die Gelegenheit, wo ich ihnen begegnen kann? Wenn wir dann mit ihnen in ein Gespräch kommen, nicht einfach irgendwas überstülpen, sondern gucken, wie kann ich das, was sie wirklich beschäftigt, mit reinnehmen und darauf Bezug nehmen. Und am Ende lass uns leiten lassen vom Heiligen Geist, weil letztendlich ist er derjenige, der Herzen bewegt, nicht wir. Wir können kein Herz bewegen. Nur der Heilige Geist kann Herzen verändern. Was hindert uns jetzt daran? Am Anfang habe ich den Vers mit dem Licht vorgelesen. Ich glaube, was uns hindert, ist der Eimer auf dem Licht. Ich habe einen Eimer auf meinem Licht stehen. Marcel und ich haben zusammen überlegt, was ist denn dieser Eimer? Da kamen auf ein paar Sachen. Der Eimer ist einmal Egoismus. Ich drehe mich um mich selbst. Deswegen habe ich diese lange Einleitung gemacht. Ich drehe mich um selbst. Es geht mir um mich. Das ist der Eimer auf meinem Licht, der verhindert, dass ich leuchte gegenüber diesen anderen Menschen. Mein Eimer ist aber auch Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit. Das ist mir ein bisschen egal. Das ist nicht mein Herz erschüttert, was mit den Menschen passiert. Ein anderer Eimer kann sein, dass wir abgelenkt sind, so auf unsere Arbeit fokussiert, so auf die Gemeinde fokussiert, so auf alles Mögliche fokussiert, dass wir die Menschen um uns herum gar nicht mehr wahrnehmen. Oder Angst, dass wir Angst haben, oh, wenn ich dem das jetzt erzähle, was passiert dann? Kriege ich dann Stress auf meiner Arbeit? Mögen mich meine Nachbarn nicht mehr? Gott ist derjenige, der sich um uns kümmert. Gott geht es um uns. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Und der letzte Punkt ist Faulheit, dass wir einfach ein bisschen zu bequem sind. Das sind alles Dinge, wo ich auch echt gut drin bin. Aber lass uns das vor Gott bekennen und daran arbeiten, diesen Eimer von unserem Licht abzunehmen, damit das Licht den Menschen in unserer Umgebung leuchten kann und dass sie die bedingungslose Liebe Gottes erfahren können. Ich habe gerade schon damit angefangen. Was können wir jetzt machen? Ein erster wichtiger Schritt ist, dass wir Gott einmal bekennen, was ist das, was uns hindert? Was ist mein Eimer? Dass ich zu Gott gehe und sage, ey Gott, ich liebe die Menschen nicht. Es erschüttert mich nicht, was mit ihnen passiert. Buße darüber tun, sagen, Gott, bitte verändere mein Herz, ich will nicht mehr so sein, ich will nicht so lieblos sein. Und wir können eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel eine Woche zu führen oder einen Monat zu leben, in dem es nicht um mich geht. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, lass uns Gott um Hilfe bitten, weil er ist derjenige, der uns das ermöglicht. Ich habe mir mal überlegt, was es für mögliche Entscheidungen geben könnte. Ihr könnt euch eigene überlegen, ihr könnt auch eine davon nehmen. Eine Entscheidung wäre, dass wir sagen, ich bete regelmäßig, dass Gott Liebe in mein Herz legt für verlorene Menschen. Oder dass ich für konkrete Menschen bete. Nachdem wir in Wiedenest waren, habe ich mir 3 Leute rausgesucht, für die ich versuche täglich zu beten. Das klappt nicht so gut, aber ich bete trotzdem häufig für die. Wir können auch entscheiden, bestimmte Beziehungen aufzubauen. Das fängt bei kleinen Schritten an. Eines Morgens saß ich da und habe für Leute auf meiner Arbeit gebetet und wollte eigentlich von zu Hause arbeiten. Und dann kam der Gedanke, hey, wenn du für die betest und die Beziehung pflegen willst, dann fahr halt zur Arbeit. Na gut, dann gehe ich halt duschen und fahr zur Arbeit. Aber dass du dir einfach überlegst, so, wo kann ich Beziehungen aufbauen mit den Menschen? Und dann eine Entscheidung trifft, das zu tun. Ihr könnt Gespräche suchen. Ihr könnt Menschen einladen zum Gottesdienst oder zum Adventsbazar oder zum Weihnachtsgottesdienst. Das sind alles voll die guten Möglichkeiten, wo auch andere Leute dann das Evangelium weitergeben. Und lasst uns regelmäßig dafür beten, dass Gott das wegnimmt, was uns blockiert. Aber lasst uns nicht daran festhalten, Gott hat das noch nicht weggenommen, sondern mutig sein und trotzdem Schritte gehen, weil wenn wir warten, bis alles weg ist und jeder Zweifel und jede Angst, dann gehen wir nie los. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Ich glaube, wir haben Einfluss darauf, wer mit uns im Himmel ist. Wir sind nicht die Hauptverantwortlichen dafür, der Verantwortliche ist Gott, aber wir haben Einfluss, wer bei uns mit im Himmel sein wird. Es ist möglich, dass deine Freunde und Nachbarn Gott kennenlernen. Es ist wirklich möglich. Wir können was bewegen. Menschen können Gott kennenlernen. Und Gott ist heute noch genauso mächtig wie damals. Und Gott liebt die Menschen heute noch genauso wie damals. Er will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Die Frage, mit der ich schließen möchte, die ich mir stelle und die ich euch stelle, liebe ich Gott und liebe ich die Menschen um mich herum genug, um aktiv zu werden?